Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast erkennt Gefängnisse ziemlich gut von innen. Er hat dort 15 Jahre lang gearbeitet, als Kriminologe, als Psychologe und einige Jahre auch als Anstaltsleiter. Dann kam er zu dem Schluss, schafft die Gefängnisse ab und jede Menge Aufregung war ihm sicher. Wie er zu seinen durchaus steilen Thesen kommt und wie er sich Strafvollzug anders vorstellt, dazu heute ein Gespräch mit unserem Gast, mit Thomas Galli. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß Sie.
Herr Galli, 15 Jahre Arbeit im Gefängnis, das ist eine lange Zeit. Sind Sie eigentlich gerne zur Arbeit gegangen?
Ich bin meistens schon gerne zur Arbeit gegangen, ja.
Warum?
Die Arbeit an sich war jetzt nichts, vor der ich eine große Abneigung gehabt hätte. Man hat sehr viel mit verschiedensten Menschen zu tun, mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich gut versteht. Also das war jetzt jedenfalls nicht der Grund, dann nach 15 Jahren sozusagen meine Entlassung zu beantragen.
Thomas Galli hat ein Buch veröffentlicht, Weggesperrt, warum Gefängnisse niemandem nützen. Er selbst kommt aus dem Betrieb, den er kritisiert, er war viele Jahre im Gefängnis tätig, auch als Anstaltsleiter, hat im bayerischen Straubing und im sächsischen Zeithain und Torgau gearbeitet, dann gekündigt, heute ist er Rechtsanwalt. Herr Galli, das ist ein langer Weg. Fangen wir mal früh an. Mit welchen Vorstellungen haben Sie denn Ihre Arbeit im Gefängnis ursprünglich begonnen?
Also ich hatte Vorstellungen, wie ich denke, dass die meisten Menschen haben, dass man eben sagt, Gefängnisse braucht es, Strafen braucht es. Wir wollen unsere Sicherheit schützen, wir müssen gegen Straftäter vorgehen. Und dass das eben der sinnvollste Weg ist, das mit Gefängnissen sozusagen erreichen zu können. Also ich bin da mit dieser Vorstellung auch ins Gefängnis gekommen, hat ursprünglich Jura studiert, wusste danach nicht so recht wohin und dann war da eine Stelle frei und so bin ich da reingeraten.
Reingeraten ist ein schönes Wort. Das sind doch ganz normale Vorstellungen, mit denen Sie da hingegangen sind. Also Strafe muss sein und dann wird das eben im Gefängnis gemacht. Warum nützen denn Gefängnisse Ihrer Meinung nach niemandem?
Ja, warum nützen Gefängnisse unterm Strich meiner Meinung nach nicht? Also wenn wir mit Gefängnissen so auf Straffällige einwirken wollen oder so mit ihnen umgehen wollen, dass das Risiko, dass sie wieder straffällig werden, reduziert, dann wirkt das unterm Strich eben nicht. Also Stichwort Resozialisierung, Integration, das funktioniert alles nicht im Kontext von geschlossenen Anstalten und von Gefängnissen. Und wenn wir uns das eben vor Augen führen, dann ist es tatsächlich so, dass wir unterm Strich damit auch nicht unsere aller Sicherheit vergrößern, sondern eher in bestimmten Bereichen gefährden. Das dürfte so mit der wesentliche Punkt sein, mit dem ich auch eben versuche, Menschen außerhalb vom Fachkontext, also Leute, die eigentlich nichts mit Gefängnissen, mit Justiz und so weiter zu tun haben, ganz normale Menschen, Medienkonsumenten, versuche ich dafür zu sensibilisieren, da einfach näher hinzuschauen.
Nun gibt es im Gefängnis Arbeit, einen geregelten Tageslauf, Resozialisierungsprogramme und da sitzen nicht nur Schwerverbrecher, da sitzen auch junge Leute, die auf die schiefe Bahn gekommen sind. Und haben Sie tatsächlich nie jemanden erlebt, dem es gelungen ist, nach dem Aufenthalt im Gefängnis ein straffreies Leben zu finden? Also echt niemals?
Doch, habe ich natürlich erlebt und gibt natürlich auch die Fälle. Also das muss man ganz klar sagen. Man kann nie für alle Fälle sprechen, sondern man kann immer nur sagen, sozusagen unterm Strich oder in der Menge oder in der Mehrheit nützt es eher oder schadet es eher. Aber es gibt natürlich auch welche, die es in der Haft und vielleicht zum Teil auch trotz oder durch die Haft gerade schaffen, auf den rechten Weg zu finden. Also das gibt es natürlich auch, aber das ist eben nicht die Mehrheit. Das weiß man auch aus der Forschung. Also es gibt ja so Rückfallstudien, die eindeutig sagen, dass mehr als die Hälfte von Haftentlassenen wieder straffällig wird. Das ist nur das Hellfeld, also das Feld von nicht aufgedeckten Straftaten ist noch viel größer. Also man kann schon sagen, unterm Strich geht es jedenfalls nach hinten los.
Erzählen Sie uns doch mal ein Beispiel, wo es Ihrer Meinung nach hinten losgegangen ist und das Gefängnis ja eher fördernd auf die Kriminalität gewirkt hat.
Dieser Gedanke, dass es eher fördernd wirkt, der greift in erster Linie bei den Inhaftierten, und das ist die absolute Mehrheit, die eben keine schwersten Straftaten begangen haben und die auch keine sehr langen Strafzeiten verbüßen, sondern vielleicht ein Jahr, wenn es hochkommt. Und das ist die absolute Mehrheit der Inhaftierten. Und da ist es eben so, wenn man sich da vor Augen führt, diejenigen, die vorher noch eine Arbeit hatten, die verlieren sie durch die Haft und danach haben sie viel weniger Chancen, wieder eine zu bekommen. Sie haben in anderen gesellschaftlichen Bereichen viel weniger Chancen, weil sie eben das Stigma des Haftaufenthaltes auch im Lebenslauf haben. Also das ist eigentlich der typische Fall, dass Leute tendenziell ohnehin schon aus schwierigeren sozialen Verhältnissen kommen, die dann in Haft landen und danach sind die Verhältnisse noch schwieriger als vorher.
Sie sagen die absolute Mehrheit. Wofür sitzen denn die Leute tatsächlich so ein?
Das ist eben auch so, dass ich merke das in ganz vielen Diskussionen oder Veranstaltungen, dass viele Menschen da auch falsche Vorstellungen haben. Die sagen, ja, man muss doch einiges tun, um in Deutschland überhaupt in den Knast zu kommen. Und da sitzen doch bloß die schwersten Verbrecher. Aber es ist eben nicht der Fall. Also es sind ungefähr 7% wegen Tötungsdelikten und nochmal 7 oder 8% wegen Sexualdelikten in Haft. Es sind über 50% wegen reinen Vermögens- oder Eigentumsdelikten in Haft. Relativ viele auch wegen Betäubungsmitteldelikten. Also die weit überwiegende Mehrheit sitzt eben gerade nicht wegen schwersten Straftaten. Und es ist übrigens auch so, wenn Sie in einem bestimmten sozialen Milieu sind und meinetwegen Sie leben von Hartz IV, haben große Probleme in verschiedenen Bereichen, sind vielleicht auch noch abhängig von illegalen Drogen und dann fahren Sie schwarz und werden zu einer Geldstrafe erstmal verurteilt, die können sie nicht bezahlen und dann kriegen sie oft eine Ersatzfreiheitsstrafe dann stattdessen. Also so schwer ist es gar nicht, in den Knast zu kommen, wenn sie in bestimmten Milieus sich bewegen. Wenn sie natürlich im bürgerlichen Kontext ihr Leben führen, dann muss man schon einiges tun, um in Haft zu kommen.
Na gut, aber für dreimal Schwarzfahren kommt man ja nun auch nicht in den Knast. Da muss schon allerhand mehr passiert sein und Klauen und Rauben und Dealen sind auch Straftaten.
Sind auch Straftaten, aber sie kommen eben doch für dreimal Schwarzfahren in den Knast, wenn sie die Geldstrafe nicht bezahlen können, die dafür ursprünglich ausgesprochen worden ist. Mhm. Um mal eine Zahl zu nennen, 50.000 Menschen pro Jahr werden für Ersatzfreiheitsstrafen inhaftiert. Das sind eben so Bagatelldelikte wie Schwarzfahren oder auch ganz viel im Betäubungsmittelbereich. Eine gibt Cannabis weiter an andere und so weiter. Es geht auch nicht darum, jetzt das Schwarzfahren sozusagen zu bagatellisieren oder zu legalisieren oder so, sondern aber es geht halt darum zu sagen, wir müssen weg von dem Gedanken oder dem Glauben oder der Irrvorstellung, das sind alles Schwerstkriminelle, die in Haft sind. Und für die anderen Fälle sage ich ja auch nicht, dass wir das hinnehmen müssen, sondern wir müssen reagieren, aber wir sollen eben sinnvoller reagieren als mit der Haftstrafe.
Lassen Sie uns noch mal bei den Nicht-Gewaltverbrechern, Vergewaltigern, Serienmördern und so bleiben, sondern bei denen, von denen Sie sagen, naja, es ist eine Ansammlung von dann doch kleinerer Straftaten. Was wollen Sie denn mit denen machen? Ich meine, auf einer Straftat muss ja eine Strafe schon folgen.
Also ich erlebe das jetzt eben auch als Anwalt. Ich nehme einfach mal das Beispiel jetzt, wir vertreten auch Asylbewerber und dann fährt einer von denen schwarz und dann kriegt er die Geldstrafe, kann er nicht bezahlen, dann kriegt er noch ein Schreiben, in dem drin steht, er könnte das auch irgendwo abarbeiten. Das kapiert er alles nicht und manche in bestimmten Milieus, die öffnen schon überhaupt keine Post mehr von irgendwelchen Behörden. Das heißt, er wandert dann in den Knast. Man müsste zum Beispiel mit so jemandem individueller sich befassen. Und das sind ja Menschen, die auch aufgeschlossen sind und sagen, das geht nicht. Das kostet alles Geld und es gibt viele Leute, die es bezahlen. Und jeder, der das nutzt, muss es bezahlen. Und du hast es jetzt ohne Geld benutzt. Du musst es jetzt abarbeiten in so und so viele Stunden. Und du musst vielleicht, was weiß ich, bei der Reinigung vom Bus oder so mithelfen, damit einfach auch ein Gespür dafür entsteht, was für Arbeit da hinter allen Dingen eigentlich steht, die dann auch entlohnt werden muss. Also man würde da schon viel mehr Menschen erreichen, wenn man sich da einfach auch mehr Gedanken und mehr Mühe machen würde.
Gemeinsinnige Arbeit statt Gefängnis. Sind Sie denn sicher, dass die das immer machen?
Man wird nicht jeden erreichen, das ist klar. Aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass man fast jeden erreichen kann. Und wenn man könnte immer noch sagen, jemand, der sich dann absolut weigert und so, dass der dann stattdessen in Haft kommt, wobei man eben da auch andere Möglichkeiten hätte, zum Beispiel elektronisch überwachten Hausarrest oder solche Dinge. Also Dinge, die Menschen als Belastung und als Strafe auch empfinden und die, mit denen man sich ein Stück weit auch unter Druck setzen kann, die aber viel von diesen negativen Konsequenzen, diesen subkulturellen und diese weitere Ausgrenzung und so weiter vermeiden würden, die wir jetzt durch diese Massenunterbringung in den geschlossenen Anstalten haben.
Thomas Galli hat lange in Gefängnissen gearbeitet, auch als Anstaltsleiter, und kam dann für sich zu dem Schluss, Gefängnisse machen in aller Regel nichts besser, aber vieles schlimmer. Herr Galli, ein Anstaltsleiter, der am Gefängnis zweifelt, das ist harter Tobak für den Dienstherrn. Was sagte der denn?
Ja, mein Dienstherr, also das Justizministerium und der damalige Justizminister, die waren natürlich nicht begeistert davon, dass ich diese Ansicht zunehmend auch öffentlich geäußert habe. Was ich absolut nachvollziehen kann, dass die da nicht begeistert waren und dass die auch natürlich nicht wollen, dass sozusagen ein nachrangiger Bediensteter da öffentlich irgendwelche Thesen in die Welt setzt, die nicht der offiziellen Linie entsprechen. Also das war sicher auch mit ein Grund für mich dann zu sagen, ich muss raus aus dem System, weil ich auch denen gegenüber nicht mich illoyal verhalten wollte. Also die haben mir nie was getan, die haben mich immer gut behandelt. Aber sie waren natürlich ja nicht begeistert von diesen Ansätzen.
Gab es ein auslösendes Ereignis?
Es gab nicht so ein ganz richtig auslösendes Ereignis. Es war ja wirklich eine Entwicklung über viele Jahre in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Anstalten. Aber wenn ich so im Nachhinein auch das Revue passieren lasse, es war dann ein Interview vor meiner Anstalt, JVA Zeithain, und ein Fernsehinterview, und da hat die Reporterin mich gefragt, ja, Herr Galli, wenn es jetzt nach Ihnen ginge, was würde jetzt passieren mit diesen knapp 400 Gefangenen, die jetzt hinter Ihnen dort in der Anstalt einsitzen? Und dann habe ich gesagt, ich würde sie tatsächlich entlassen und eben andere Dinge stattdessen vorschlagen. Aber das war so ein Moment, wo mir auch selber das nochmal ganz, ganz klar geworden ist, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche theoretischen oder philosophischen Ideen zu äußern, sondern dass das auch eine ganz praktische soziale Relevanz hat und dass es einfach nicht mehr glaubhaft ist und nicht mehr passt zu meiner Überzeugung, dass ich selber dann ein solches Gefängnis leite.
Nun haben Sie eben von der Mehrheit der Gefängnisinsassen gesprochen, die wegen ja aufgesummter kleinerer Delikte sitzen, aber es gibt eben auch die Schwerverbrecher, Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, wo die Gesellschaft ja nur noch in einem ungleich höheren Maße ein sehr berechtigtes Sicherheitsbedürfnis hat.
Absolut. Und dann, das muss ich auch immer wieder auch dazu sagen, und ich habe ja auch solche Straftäter auch eben kennengelernt, vor allem auch in JVA Straubing. Es gibt diese Menschen, vor denen ich sage, muss die Gesellschaft geschützt werden, notfalls auch lebenslang geschützt werden. Aber es ist eben nur ein wirklich sehr geringer Teil von der jetzigen Inhaftierten.
Aber für die brauchen wir dann doch Gefängnisse.
Also wir brauchen für die auf jeden Fall diesen Freiheitsentzug. Also wie gesagt, Gefängnis jetzt derzeit sind ein paar hundert Leute in jeder Anstalt und in großen Anstalten sind es auch über 1000 Leute und dort sind sie in kleinen Hafträumen und so weiter untergebracht, was auf Dauer letztlich auch nicht menschenwürdig ist. Und da hat ehrlich gesagt auch niemand was davon, auch kein Opfer, wenn jetzt der Täter unnötig leidet oder unnötig hat und unmenschlich behandelt wird. Also deswegen würde ich halt sagen, diesen wenigen muss die Freiheit entzogen werden, notfalls auch lebenslang. Aber das sollte in einem menschenwürdigen Kontext stattfinden. Also ich stelle mir da vor, so eine dorfartige Unterbringung, wo die Einrichtung eben aber nach außen absolut gegen Entweichungen gesichert ist.
Sie denken so viel an die Täter. Sie haben aber auch erlebt, zum Beispiel eine Mitarbeiterin wurde im Gefängnis vom Straftäter als Geisel genommen, stundenlang vergewaltigt, ein Martyrium. Sie hat sich ein paar Jahre später das Leben genommen. Das Opfer, das ist doch wichtig, dass jemand hinter Schloss und Riegel bleibt und möglichst auch nicht allzu komfortabel, ehrlich gesagt.
Ja, der Täter da im konkreten Fall, da bin ich auch absolut dafür, dass er bis ans Lebensende letztlich hinter Schloss und Riegel bleibt. Und es geht auch nicht darum, dass der jetzt das beste Leben hat oder komfortabel ist. Aber das sind eben wirklich die wenigsten Fälle und auch übrigens in diesem Bereich gibt es Dinge, die diskutiert werden müssen. Also das kann man ja, glaube ich, sagen. Ich habe die Therapeutin, von der Sie sprechen, ein paar Jahre nach dem Vorfall wieder getroffen und dann hat sie mir erzählt, ja, sie hat vor kurzem einen Anruf bekommen aus der Anstalt, wo der Täter dann untergebracht war zu dem Zeitpunkt. Und da ist ja gesagt worden, der wird jetzt wieder therapiert. Das ist natürlich aus meiner Sicht auch totaler Unsinn.
Darf ich da mal einhaken? Sonst versteht man das schwer. Es bekommen ja auch Schwerverbrecher eine Therapie im Gefängnis. Und Sie, wenn ich das richtig weiß, lehnen bei bestimmten Sexualstraftätern, Gewalttätern zum Beispiel, solche Therapieversuche ab. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich nach meiner Erfahrung und letztlich auch nach dem, was man so wissenschaftlich in Erfahrung bringen kann, bringen diese Therapien eigentlich wenig bis gar nichts bei Menschen, die nicht selber leiden. Also das sind ja Menschen, die nicht selber leiden, sondern die sind eben gefährlich anderen Menschen gegenüber und tun denen Leid an. Und dann will man sie sozusagen gegen ihren Willen irgendwo therapieren, dass sie in Zukunft weniger gefährlich sind. Und das macht man gerade mit allergrößtem Aufwand bei den schlimmsten Straftätern. Da kommen wirklich im Einzelfall auch wirklich Therapiekosten von Millionen zusammen. Und da plädiere ich schon dafür zu sagen, nee, dieses Geld, das sollte man wirklich auch lieber zum Beispiel für Opfer oder für Prävention einsetzen. Und niemanden therapieren, der nicht selber an irgendetwas leidet.
Also ein Fall von Therapitis in Gefängnissen, wo man immer und immer wieder dieselbe Schleife dreht. Andererseits sind ja so Schneisen. Nach abgesessener Strafe, nach 15 Jahren, wird ja überprüft, wie gefährlich ist jemand, wie groß ist das Rückfallrisiko, wie genau kann man sowas eigentlich für einen Menschen voraussagen?
Man kann es bei Weitem nicht so gut voraussagen, wie man es sozusagen eigentlich gern hätte. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass die Gerichte und die anderen Entscheidungsinstitutionen gern wissen wollen, wie wird jemand wieder straffällig, wie hoch ist die Gefahr, dass er wieder irgendwas Schlimmes macht. Aber letztlich ist es so, man kann diejenigen, die höchst gefährlich sind, die kann man einigermaßen sicher prognostizieren und diejenigen, die sehr wenig gefährlich sind. Der ganz große Bereich in der Mitte allerdings, da könnten wir wirklich vom Ergebnis her genauso gut eine Münze werfen und hätte wahrscheinlich sogar eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit.
Aber wenn die Münze dann mit der falschen Seite landet, dann hat die Gesellschaft ein großes Problem, wenn man Gefängnisse dann doch zu leicht öffnet.
Ja, deswegen plädiere ich eben dafür zu sagen, bei bestimmten Straftaten, da muss man überhaupt keine Prognosen mehr anstellen, sondern wenn jetzt jemand, als sadistischer Sexualmörder, da kann man sagen, wir wollen von dir keine Gefahr mehr in Kauf nehmen und wir haben auch das Recht dazu als Gesellschaft, wir haben auch das Pflicht dazu, vielleicht um uns vor mögliche künftige Opfer zu stellen. Das heißt, von dir nehmen wir keine Gefahr mehr in Kauf. Wir wissen, wir können es nicht genau prognostizieren, aber dir wird eben die Freiheit entzogen. Also wir müssten vielleicht da auch ein Stück weit weggehen von dem Glauben, nicht nur Glauben an die Wirksamkeit der Strafe, sondern auch Glauben an unsere prognostischen Fähigkeiten. Und da eben dann lieber die Grenze ziehen anhand der Taten, die jemand begangen hat.
Nach 15 Jahren hat unser Gast Thomas Galli seinen Job als Gefängnisleiter quittiert, weil er ihn sinnlos fand. Das ist eine lange Entwicklung, Herr Galli. Aber war Gefängnisarbeit an und für sich je Ihr Traumberuf?
Es war nie mein Traum, im Gefängnis zu arbeiten. Das fände ich auch ganz fatal, wenn jemand diesen Traum sozusagen hätte. Also bei mir war es so, dass ich eigentlich keine großen inhaltlichen Interessen entwickelt hatte nach dem Abitur und dann mich entschieden hatte, eben Jura zu studieren, weil da ja immer gesagt wird, da kann man dann in viele Bereiche rein und habe das dann gemacht, aber immer noch nicht so richtig den Griff gefunden, sozusagen, wo mein Herzblut hingehen könnte und bin dann wirklich einfach zum Justizministerium und habe gefragt, was für Stellen dort frei sind, weil ich mir gedacht habe, Beamter ist, wäre ja nicht schlecht zumindest. Und dann hat man mir dort gesagt, ja, dass eben gerade damals in JV Amberg war es frei, ob ich mir das mal anschauen könnte. Und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt je im Gefängnis dann war und bin da sozusagen wirklich absolut per Zufall reingekommen.
Ja, wenn Sie so reingestolpert sind und dafür, dass Jura Ihr Verlegenheitsfach war, kreist Ihr Leben ja sehr beständig um dieses Thema. Also Strafvollzug ohne Gefängnisse fordern Sie in Büchern, in Diskussionen. Sie selbst haben für Ihre Überzeugung den Job quittiert. Was treibt Sie eigentlich so an? Sie beschreiben das so nach dem Motto, ja, bin da halt gelandet.
Ja, so ist es auch. Also ich bin da halt gelandet und dieser Antrieb, dass ich jetzt wirklich einen Sinn in meinem Wirken finde und da wirklich auch mit Herzblut und Überzeugung dahinter bin, der ist tatsächlich erst im Lauf der Gefängniszeit entstanden. Also ich bin wirklich sozusagen der totale inhaltliche Spätzünder. Ich wusste nie, in welche Richtung ich mich beruflich irgendwas machen soll. Und so. Natürlich hätte ich auch gern viel Geld oder viel Macht oder so, aber das war nie was, wo ich jetzt wirklich mich voll reingehängt hätte dafür. Aber dieses Thema hat sich dann so im Laufe der Jahre bei mir für mich so entwickelt. Ich kann nur das sozusagen das Gefühl beschreiben, dass es mir ein Gefühl von Sinn vermittelt.
Dann frage ich mal ganz doof, Herr Galli, was waren Sie denn für ein Gefängnisdirektor? Ich meine, zum Kumpel darf man dich da nicht machen, man muss etwas durchziehen. Wie waren Sie denn so?
Ich war schon eher, zwar nicht jetzt vielleicht der Kumpeltyp, aber schon eher teamorientiert und nie jemand mit jetzt einer übertrieben harten Linie, sondern habe immer versucht, sozusagen Ausgleich zu finden und Lösungen zu finden, mit denen dann auch irgendwo alle leben können. Natürlich muss man ab und zu dann auch Dinge durchsetzen und Entscheidungen treffen, für die man nicht bejubelt wird.
Wie ist das eigentlich? Im Knast gibt es oft genug Drogen, Gewalt, Alkohol. Ich habe mich spontan gefragt, wie wird jemand im Gefängnis eigentlich bestraft, wenn er schon drin ist?
Ja, also da gibt es einen, kann man sagen, Strafkatalog. Das nennt sich Disziplinarmaßnahme, aber ist letztlich das Gleiche wie eine Strafe. Und das ist ein gesetzlich vorgegebener Katalog. Also man kann nicht irgendwelche Strafen einfach aussprechen. Nur Strafen aus diesem Katalog. Und das geht von zum Beispiel Entzug von einem Fernsehgerät oder vom Radio bis hin zu die schwerste Strafe sind 4 Wochen Arrest, das ist also die absolute Einzelhaft und Isolierung auch von anderen Inhaftierten auf einem Haftraum, auf dem kein Fernseher ist und so weiter. Ich habe das auch oft letztlich ausgesprochen, aber so von außen betrachtet eine unmenschliche Maßnahme eigentlich.
Herr Galli, Sie haben den Dienst quittiert. Was machen Sie heute?
Ich bin heute als Rechtsanwalt tätig und eben Autor und mache natürlich viele Vorträge und so.
Mit welchem Gefühl gehen Sie denn als Rechtsanwalt in Gefängnisse? Als Anwalt kommen Sie ja heute sozusagen von der anderen Seite.
Ja, das war am Anfang schon ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil man natürlich als Gefängnisdirektor, wenn man reingeht, stehen einem alle Türen offen und man wird sozusagen ein Stück weit hofiert. Und wenn man jetzt als Anwalt reingeht, dann ist man auf der Stufe von einem Gefangenen. Und,
Ups, starkes Wort, jeder hat das Recht auf einen Anwalt.
Ja, ja, aber das werden, glaube ich, viele Anwälte bestätigen können, die ab und zu in Gefängnisse reingehen. Also das war schon eine Umstellung, aber habe ich mir inzwischen auch daran gewöhnt. Und ich muss auch sagen, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, alle Kritik, die ich übe oder wo ich sage, wir müssen die Strukturen verändern, das ist nie Kritik, die sich richtet an Leute, die jetzt in der Justiz oder im Justizvollzug arbeiten und die Leute, die jetzt an der Torwache oder im Besuchsbereich oder so tätig sind und mich natürlich meistens dann kennen oder auch von mir gelesen haben und so, die verstehen das auch so und nehmen mich nicht als Feindbild jetzt wahr.
Können Sie denn, Herr Galli, auch Menschen verstehen, die sagen, da hat jemand allerhand auf dem Kerbholz, kriegt im Gefängnis zumindest die Chance für einen geregelten Lebenslauf, vielleicht sogar für eine Ausbildung. Und jetzt kommt auch noch sein Anwalt, Herr Galli, und setzt sich für bessere Unterbringung oder für einen Fernseher ein.
Kann ich schon verstehen, aber man muss wirklich das Gesamtkonzept sehen oder den Gesamtansatz. Und ein Ansatz sind eben auch die Opfer von Straftaten. Und ich habe mich auch sehr intensiv damit befasst, Auch da gilt wieder, man kann niemals sich anmaßen, für jedes Opfer einer Straftat zu sprechen. Aber man kann schon schauen, was sind denn in der Regel so die Interessen oder die Bedürfnisse von Geschädigten und von Opfern von Straftaten. Und dann weiß man eben zum Beispiel, Opfer von Vermögensdelikten und Eigentumsdelikten, bei denen steht an ganz erster Stelle der Wille und das Bedürfnis, dass der materielle Schaden wieder gut gemacht wird. Das heißt, jemand, der um seine Altersvorsorge betrogen worden ist oder sowas, der hat nichts, im Ende nichts davon, wenn dann der Täter 2 Jahre wegen Betrugs in Haft ist und dort kein Geld verdienen kann und keinen Schaden wieder gut machen kann. Also es geht wirklich nicht darum, primär zu sagen, Straffälligen muss es besser gehen. Das ist auch ein Aspekt sozusagen. Aber primär geht es darum, Wege zu finden, die einerseits den Schaden möglichst wieder gut machen können, die ein Stück weit zur Heilung der Opfer, der Geschädigten beitragen können und die so auf den Täter einwirken, dass er in Zukunft möglichst nicht mehr straffällig wird. Also das ist sozusagen der Gesamtgedanke.
Thomas Galli plädiert für die weitgehende Abschaffung von Gefängnissen, nicht für die Abschaffung von Strafe. Herr Galli, Sie haben 3 Kinder, 2 davon sind noch ziemlich klein. Wie haben Sie denen eigentlich Ihren Beruf in der Zeit als Gefängnisdirektor erklärt, was Sie da machen?
Ich habe das immer so erklärt, dass dort Menschen eingesperrt sind, die was falsch gemacht haben. Also dieser Gedanke, dass es ein richtig und ein falsch gibt, der ist ja bei Kindern, zumindest bei meinen konnte ich so beobachten, schon sehr relativ früh vertreten. Also dass man anderen nichts wegnehmen darf oder so oder andere nicht schlagen darf. Und ich habe ihnen gesagt, das sind also Leute, die sowas gemacht haben und wir reden mit denen. Und wenn wir sicher sind, dass sie das nicht mehr machen, dann dürfen sie aber auch wieder raus. Weil das war auch was, was ich gemerkt habe, dass die Kindern das schon auch ein Stück weit Gespür hatten. Also die haben dann schon immer gefragt, aber dürfen die dann auch mal wieder raus und sowas. Also es war, dann habe ich versucht, ihnen das so zu vermitteln.
Aber das hatte ich nicht gewusst, aber fast gehofft, dass Sie sagen würden, richtig und falsch. Denn letztlich ist es ja was ganz Archaisches. Also dem Verbrechen folgt Bestrafung, Schuld und Sühne oder in der heutigen Übersetzung noch härter, Verbrechen und Strafe. So heißt der große Roman von Dostojewski. Ist dieses Tandem Verbrechen, Strafe, Schuld, Sühne nicht einfach so existenziell im Menschen angelegt, dass man da mit reiner Vernunft auch gar nicht wieder rauskommt?
Zum Teil würde ich sagen, ja, aber ich denke eben auch, oder es ist ja offensichtlich, dass wir uns als Menschen auch immer fortentwickeln. Und wenn wir jetzt schauen, wir haben es ja auch schon geschafft, von der Todesstrafe, zumindest bei uns, von der Todesstrafe Abstand zu nehmen. Und so muss natürlich die Entwicklung weitergehen. Und ich denke, dieser Rachegedanke, dieser Strafgedanke, dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das steckt in uns allen drin. Und das ist auch gut, dass in uns drin steckt. Wenn man sich überlegt, wir bekommen mit, irgendeine Straftat passiert und dann sagen wir, ja, das juckt uns nicht, das ist ja ein anderer jetzt das Opfer und wir gehen einfach dran vorbei, das wäre also auch nicht gut. Also insofern ist dieses Strafbedürfnis schon in sich sinnvoll und Sie sagen, man kann es nicht vollkommen mit der Vernunft in den Griff kriegen, das ist vielleicht auch nicht das Ziel, aber ich glaube schon, dass wir es vernünftig reflektieren können und wir können dem jetzt reflektieren und sagen, wir schauen uns an, was wollen wir erreichen mit Strafen und was erreichen wir derzeit tatsächlich mit unserem Strafvollzug und da müssen wir eben sehen, dass da eine ganz große Diskrepanz besteht. Und das weckt dann auch die Bereitschaft bei ganz vielen, das merke ich schon, zu sagen, okay, zumindest bei einer Großteil von Straftätern sollten wir über neue Wege nachdenken.
Ich möchte noch mal einen Moment zurück zum Archaischen. Ich meine, man kommt da ja auch sehr ins Grübeln, wenn man 15 Jahre so eine Arbeit macht in so einer Anstalt und grübelt vielleicht darüber nach, ob es was Böses im Menschen gibt. Der eine oder die andere wird mit einer schweren Kindheit zum Schwerverbrecher, aber viele, viele, viele mit einem ähnlich bitteren Schicksal eben nicht. Solche Gedanken haben Sie bestimmt auch beschäftigt. Sind Sie da zu Schlüssen gekommen?
Also erstens denke ich, dass wir Gut und Böse, dass es das gibt, weil wir es einfach brauchen als Menschen, um sozusagen unser Leben und unsere Welt und unsere Handlungen einordnen zu können. Und natürlich gibt es keinen Menschen, der rein böse ist und es gibt keinen, der rein gut ist. Aber es gibt schon Menschen, die so schlimme Dinge getan haben oder auch immer wieder tun, die ich dann schon letztlich auch als böse Menschen bezeichnen würde. Die Frage, woher kommt, und ich meine, da kann man sich auch wieder nur versuchen anzunähern. Es gibt Leute, die aus ganz schlimmsten Verhältnissen kommen und denen selber ganz viel angetan worden ist und die trotzdem nie diesen Schaden an andere Menschen weitergeben. Also da muss noch sehr viel auch erarbeitet und erforscht werden, an was das dann letztlich liegt. Aber ich bin ja auch nie ein Verfechter, jetzt zu sagen, naja gut, dir ist selber als Kind was angetan worden oder du hast genetisch eine andere Ausstattung als andere. Deswegen ist es jetzt nicht so böse oder nicht so schlimm, sondern jeder muss natürlich voll in die Verantwortung genommen werden für das, was er getan hat. Also da, das ist gar keine Frage. Aber man muss natürlich trotzdem näher hinschauen, wie kommt es, dass manche sich so entwickeln, andere sich so entwickeln? Und je näher man das verstanden hat und versteht, desto eher kann man auch in Zukunft viel früher natürlich auch dann schon intervenieren oder die richtigen Hilfestellungen oder auch leisten, damit sich nicht so schlimme Entwicklungen ergeben.
Gibt es Vorbilder für Ihre Sicht der Dinge? Also Länder, wo sich die Gefängnisse leeren und die Strafe durch andere Strafen ersetzen?
Also es gibt in Ländern weltweit verschiedene Aspekte, an denen wir uns sozusagen orientieren können. Es gibt in die skandinavischen Länder zum Beispiel, arbeiten viel stärker mit einem offenen Vollzug, wo die Gefangenen also einen viel höheren Freiheitsgrad haben und draußen ganz normal zum Beispiel arbeiten können und solche Dinge. Die haben eine viel geringere Rückfallquote als wir. Es gibt Länder, die haben die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe, also da werden die Leute zu gemeinnützigen Leistungen verurteilt, anstatt zu kurzen Freiheitsstrafen. Es gibt sehr viele Länder, die haben schon elektronisch überwachten Hausarrest und ähnliche Maßnahmen entwickelt. Also es gibt überall gute Ansatzpunkte, wo wir auch schon eben auf langjährige Erfahrungen von anderen dann zurückgreifen können.
Herr Galli, wir haben uns hier spontan gedacht, Sie kennen das Gefängnis von fast allen Seiten, nur eben nicht als Häftling. Können Sie sich vorstellen, so undercover à la Günter Wallraff eine Zeit lang im Gefängnis zu verbringen, um diese Seite zu erleben? Würde Sie das reizen oder ist das komplett abwegig?
Sie werden lachen, das wird mich tatsächlich sehr reizen. Und das war schon manchmal auch ein Stück weit der Gedanke, wie kann man das irgendwie hinkriegen? Also das würde mich unglaublich reizen, weil so ist es natürlich, so wie Sie sagen, aus verschiedenen Perspektiven kann ich es beleuchten. Aber was die Perspektive eines Inhaftierten angeht, muss ich letztlich nur, kann ich nur versuchen, mich da reinzudenken.
Aber was möchten Sie dann genau wissen, was man über Sie als Anstaltsleiter geredet hätte? Oder wobei wären Sie, in welchen Situationen wären Sie gern dabei, um wirklich Erkenntnis zu gewinnen?
Nee, also nicht, was man jetzt über mich geredet hätte, sondern einfach das System aus der Rolle eines Inhaftierten zu erleben. Also wie gehen Beamte mit einem um? Die gehen ja ganz anders mit einem um, als wie sie mit dem Anstaltsleiter zum Beispiel umgehen. Wie ist es in Kreisen der Mitgefangenen? Ist es wirklich so, dass da ganz viel Machtkämpfe und Drohungen und Gewalt oder sowas gibt? Und wie leicht kommt man an Drogen und diese ganzen Dinge? Also so einen wirklichen Einblick eben zu bekommen in dieses Milieu, das wäre für mich sehr faszinierend.
Herr Galli, ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Ihnen diese Perspektive erspart bleibt. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Thomas Galli war das nach 15 Jahren Arbeit im Gefängnis, unter anderem als Leiter, hat er den Dienst quittiert, weil er meinte, Gefängnisse in unserer Form, die gehören eigentlich abgeschafft. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.